Ein Jahr Krieg in Europa. Was als militärische Sonderoperation begann, ist nach etwas über einem Jahr zu einem grausamen Stellungskrieg um geopolitische Geländegewinne geworden. Die Auswirkungen für Menschen im Kriegsgebiet sind verheerend und beide Seiten beklagen zigtausende Tote. Auch wirtschaftlich hat der Krieg innerhalb des letzten Jahres einiges an Verwerfungen nach sich gezogen. Nun schaltet sich China in den Konflikt ein und mahnt Friedensgespräche an. Gleichzeitig bricht sich das Gerücht Bahn, dass China auch Waffen an Russland liefern könnte. Das hätte nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich weitreichende Folgen. Derweil steigen die sogenannten Stimmungsindikatoren und die Unternehmen legen den teilweise übertriebenen Pessimismus ab. Die Inflationsrate wurde für 2022 durch eine statistische Revision gesenkt auf nur noch 6,9%. Was würde ein Einschalten von China in den Ukraine-Krieg bedeuten? Warum steigt die Stimmung der Unternehmenslenker und warum werden Inflationsdaten im Nachhinein nochmal korrigiert? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 1. März 2023 und bei mir ist wie immer Dr. Ulrich Kader, der Chefvolkswirt der DK Bank. Hallo.
Hallo.
Ja, etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Russland den Angriff auf die Ukraine gestartet hat. Damals haben wir in kurzer Folge versucht, über die wirtschaftlichen Auswirkungen zu informieren mit zahlreichen Sonderfolgen. Mittlerweile muss man sagen, ist der Krieg zum bitteren Alltag geworden und auch die wirtschaftlichen Folgen, unter anderem durch die hohe Inflationsrate, sind für uns jetzt tägliche Begleiter. Nun hat die EU nochmal ein neues Sanktionspaket beschlossen. Ist es ein Paket, das auch die Wirtschaft tangiert oder tangiert das eigentlich nur noch am Rande die Wirtschaft? Eigentlich waren die Sanktionen doch schon recht umfassend, die wir bisher hatten.
Es geht ja meistens um den Kreis von Gütern oder Personen, die eingeschränkt sind. Und der Kreis kann natürlich immer noch größer gezogen werden. Man weiß allerdings, und das sind auch die aktuellen Erfahrungen, dass es nicht allein die Aussprache von Sanktionen ist, sondern natürlich vor allen Dingen die Durchsetzung wesentlich ist. Ja, hier muss wohl noch nachgearbeitet werden und das wird es auch. Die Amerikaner beispielsweise haben eine sehr lange Geschichte von auch Durchsetzungsmaßnahmen zu ihren Sanktionen. Und das wird auch im Fall der Europäischen Union immer mehr eingeschliffen werden. Zu diesen Sanktionen generell, ich meine, es war von Anfang an klar, dass die Sanktionen nur langfristig wirken und auch allein nicht in der Lage sind, ein politisch entschlossenes Regime jetzt zu Fall zu bringen. Aber trotzdem sind sie ein wichtiges politisches Instrument, nicht zuletzt auch bei Verhandlungen, wenn es dann mal irgendwann welche geben sollten. Und man muss sagen, auch sind sie nicht wirkungslos. Das zeigt ja schon das hohe Interesse, das Russland ja ständig äußert an der Aufhebung der Sanktionen. Es gibt ja auch die Argumentation, sie seien überhaupt ganz wirkungslos, weil ja die Wirtschaftszahlen so stabil wären in Russland. Hier muss man sagen, die Zahlen sagen nicht viel. Zum einen werden von russischer Seite eben nur noch höchst unvollständige Statistiken bemeldet, gerade im Außenhandel beispielsweise. Und zweitens bedeutet natürlich ein stabiles Bruttoinlandsprodukt jetzt nicht, dass es einem Land ökonomisch gut geht. In dem Fall hier ist zum Beispiel ein großer Anteil Kriegswirtschaft enthalten. Davon hat der normale Konsument, der normale private Haushalt wenig, wenn eben Waffen produziert werden und dadurch das Bruttoinlandsprodukt hochgehalten wird. Das zeigt sich natürlich in der Konsumwelt. Die Preise von Konsumgütern haben sich erheblich erhöht, also kein Vergleich zu dem, was in unserer Inflation jetzt im letzten Jahr los war. Vor allen Dingen wird es in Russland eben ja auch noch länger weitergehen, insbesondere wenn es um Markenwaren, um begehrte Konsumprodukte geht. Insgesamt, ich würde sagen, die Sanktionen werden mehr und mehr eben, je länger sie dauern, dazu führen, dass der Krieg immer stärker auch in Russland im normalen Alltagsleben, im Wirtschaftsleben zu spüren ist. Das ist ja was Putin unbedingt vermeiden wollte, aber spätestens auch mit der Teilmobilisierung ja nicht mehr zu halten war. Der Krieg ist jetzt breit angekommen. Deswegen hat er die Propaganda hochgefahren und auch den breiten Krieg ausgerufen gegen den Westen, ja, der Russland platt machen will. So argumentiert er, weil er die Ukraine als russischen Boden oder zumindest als irgendeine Art von Besitz Russlands ansieht. Steht aber komplett gegen das Völkerrecht. Und diese Verstöße gegen das Völkerrecht steigern sich eben mit jedem Tag des Krieges. Und man kann eben nicht in dieser Weise gegen das Völkerrecht verstoßen und glauben, dass der Handel eben einfach so weiterläuft. Das ist nicht realistisch und das zeigen eben und das ist auch die Aufgabe dieser Sanktionen.
China hatte sich am Rande der Sicherheitskonferenz in München als Friedensverhandler ja in Stellung gebracht. Nun wurde noch das Gerücht laut, dass China sogar darüber nachdenken könnte, Waffen nach Russland zu liefern. Damit würde sich China ja deutlicher zu Russland positionieren, als es das bisher getan hat. Würde das nicht auch wirtschaftliche Sanktionen gegen China nach sich ziehen und damit zu großen Verwerfungen im globalen Handel führen?
Ja, das ist ein ganz weites Feld. Ich glaube, wenn man den augenblicklichen Eindruck in der Diskussion nimmt, dann glaubt jeder, dass wenn China jetzt dicht macht oder dicht gemacht wird, dann gehen hier die Lichter noch schneller aus, als das jetzt bei der Energiekrise beinahe der Fall gewesen ist. Aber auch hier in dem Fall ist das nicht ganz so einfach. Also zum einen haben wir ja auch während der Energiekrise gesehen, wie erstaunlich stabil und resilient die Wirtschaft geblieben ist. Klar, es gibt Anpassungen, langfristige Anpassungen, die wird es auch weitergeben. Also wir haben gerade letzte Woche gehört, Arbeitsplatzabbau, BASF. Das gehört auch schon zu diesen langfristigen Strukturänderungen. Aber auch hier ist das Volumen, in dem das passiert, wahrscheinlich überschaubar oder wird wahrscheinlich überschaubar bleiben. Und im Falle China muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Also einige Branchen werden sicherlich extrem betroffen. Und damit auch wäre die Presse voll von solchen Fehlfunktionen, wenn es dann tatsächlich zu Einschränkungen käme. Sanktionen gegen China würden ja wahrscheinlich auch den Handel mit Taiwan zum Erliegen bringen. Wahrscheinlich, weil China dafür sorgen würde, dass dann eben auch hier die Transportmöglichkeiten nicht mehr da sind. Damit hätten wir einige Branchen, in denen es sehr, sehr prominent würde. Elektronik, ja, ganz klar, Computerindustrie. Wenn man sich die Laptops ansieht, die Importe, dann beträgt der Anteil der Importe hier, die aus China und Taiwan kommen, 85%. Bei Mobiltelefonen sind es auch 70%. Bei Chips, bei LEDs ist man überall in diesem Bereich von 60-70%. Gibt ein paar andere Branchen, Medizinprodukte, auch ein paar Arzneimittel zu nennen. Auch in bestimmten Bereichen der Textilindustrie ist das so. Die Vorprodukte seltener Erden. Also das ist eine riesige Reihe von Gütern. Aber wenn man das mal zahlenmäßig zusammenrechnet, kommt man auf etwa gut 200 Produkte, wo diese Abhängigkeit wirklich immens ist. So, und jetzt halten wir uns alle mal fest, diese Produkte machen, wenn man mal rechnet, etwa 1,5 bis 2,5%, je nachdem, wie man abgrenzt, Prozent des deutschen Konsums aus. Und bei den Vorleistungen, das heißt also bei der Produktion der deutschen Wirtschaft, sind es gerade mal 0,6 bis 1,5% an Volumen, was diese Produkte ausmacht. Das heißt, wir reden hier über sehr, sehr volumensmäßig, sehr, sehr kleine Anteile am Wirtschaftsleben. Das heißt jetzt nicht, dass die unwichtig sind, im Gegenteil. Es ist ja manchmal ein das kennen wir aus der Vergangenheit. Es gibt ist ja manchmal ein einziges fehlendes Bauteil, ja, was nicht geliefert werden kann, was eine ganze Produktionsstraße lahmlegen kann. Das ist schon so. Aber wir reden nicht von der Masse der deutschen Volkswirtschaft.
Und wo kommen dann die 11% Anteil her, die China am Gesamtimport Deutschlands hat, wenn man die Volumen bei diesen Abhängigkeitsgütern zu gering sind?
Natürlich, wir importieren noch einiges mehr aus China, Stahl zum Beispiel und auch eine ganze Reihe von Konsumgütern. Aber dieser Anteil, der sich da in der Exportquote dokumentiert, der ist nun durch andere Anbieter dann deutlich leichter zu ersetzen. Also ich rede auch nicht von heute auf morgen, aber da heißt es dann nicht, dass hier die Räder stillstehen müssen. Was anscheinend das Thema ist, der Abhängigkeit gegenüber China, ist, dass es so einige Nadelöhren gibt. Ja. Und die könnten dann schnell verstopft sein, wenn es Sanktionen und Boykotte gibt. Und als Gegenstrategie kann man nur sagen, man muss diese Nadelöhre verbreitern. Also man muss gezielt die Abhängigkeit in diesen Produkten, bei diesen Branchen verringern, damit eben in einem solchen Fall nicht wichtige Konsumgüter fehlen oder eben bei uns die Bänder stillstehen. So wie man es verfolgt, sind eine Reihe von Unternehmen ja dabei, diese Diversifizierung durchzuführen. Aber hier müsste vor allen Dingen erstmal systematische Transparenz reingebracht werden. Das müsste koordiniert werden. Und so eine Strategie zur nationalen Resilienz zu formulieren, das wäre schon was eher fürs Wirtschaftsministerium, für den Staat, für alle Staaten in Europa, also eigentlich was für die Europäische Union. Aber man muss sich dem Thema eben realistisch nähern.
Bei allen Problemen und Herausforderungen zeigen die aktuellen Stimmungsumfragen im Euroraum, dass die Unternehmenslenker wesentlich positiver in die Zukunft schauen, obwohl sie auch die aktuellen Geschäfte nochmal schlechter als im Januar beurteilen. Dieser sogenannte Geschäftsklimaindex, der stieg ja jetzt auf 91,1 im Februar. Bevor wir über die Aussichten sprechen, vielleicht nochmal grundsätzlich, was sagt diese IFO-Zahl denn überhaupt aus und woher kommt denn das Ganze Positive?
Naja, das ist immer noch die Erleichterung darüber, dass in Deutschland immer noch die Heizung warm wird gerade und dass der Strom immer noch aus der Steckdose kommt. Also es ist die Korrektur dieser wirklich untertiefsten Erwartungen aus dem Herbst, wo man ja als Schlimmste befürchtet hatte. Wenn man sich die IFO-Umfragen anschaut und auch alle anderen Umfragen, Stimmungsumfragen, dann kommt man zum Ergebnis, also berauschend sind jetzt diese Aussichten auch nicht. Die Niveaus, das heißt die zahlenmäßigen Levels, auf denen sich diese Indikatoren bewegen, die deuten für Europa doch deutlich auf eine Wirtschaftsschwäche hin. Und nochmal ganz klar, in Deutschland wird die Rezession dann am Ende vollständig sein. Das vierte Quartal war vom Bruttoinlandsprodukt her negativ und das erste Quartal wird es auch sein. Das heißt also, ein Wirtschaftsboom kann man auf diese Weise jetzt nicht herbeireden. Aber es ist vor allen Dingen erstmal die Erleichterung, dass dieser akute Teil der Energiekrise bewältigt ist, dass die Wirtschaft und die Unternehmen standgehalten haben. Sicherlich natürlich auch mit den milden Temperaturen und dem daraus folgenden relativ geringen Gasverbrauch, wenn man mit anderen Jahren vergleicht.
Ja, auch wenn sich die Situation vielleicht dann in naher Zukunft vielleicht doch zu beruhigen scheint, müssen wir nochmal über Inflation und natürlich die Zinsen sprechen. Denn beides hängt ja irgendwie unmittelbar zusammen. Das haben wir ja schon gelernt. Für den einen oder die andere mag es etwas überraschend erscheinen, dass die Inflationsrate für das Jahr 2022 nun nochmal revidiert wurde. Statt 7,9%, die standen zunächst mal dort beim Statistischen Bundesamt, waren es jetzt nur noch 6,9%. Was wurde denn da jetzt schön gerechnet oder was steckt denn eigentlich genau hinter dieser Rechnung?
Ja klar, das ist natürlich für alle interessierten Kreise ganz klar, natürlich Manipulation, Fake, Lügenstatistik, das ist schon klar. Aber im Gegensatz würde ich mal sagen, zu dem, was so autokratische Regime so produzieren an Zahlen, muss man sagen, hier wird drüber geredet und diskutiert, wie das denn sein kann, ob das Sinn macht oder nicht, was da die Statistik tut. In anderen Ländern würde man abgeführt werden dafür. Und das ist schon ein großer Unterschied, ob man die vielen, vielen Möglichkeiten bei der Inflationsmessung eben diskutiert und sich dann für eine entscheidet. Oder ob man tatsächlich politische Zahlen rausgibt. Also was ist jetzt hier passiert? Also das, was wie Schönrechnerei aussieht, und das sieht's ja wirklich, das ist tatsächlich eine Übung, die alle 5 Jahre stattfindet. Das beachtet sonst einfach keiner. Das letzte Mal war 2018/19. Wer will, kann sich ja den entsprechenden Bericht vom Statistischen Bundesamt ja anschauen. Wir können das ja in die Shownotes stellen, was die letzte Umstellung des Index eben angerichtet hat, nämlich genau das Gleiche. Die Inflation ist auch damals nach unten korrigiert worden. Also das wird alle 5 Jahre gemacht, die sogenannte Neubasierung des Index, und das hat methodische Gründe. Die deutsche Inflation ist zumindest vor Einführung des Euro über einen, ja, kommt Fachausdruck, sogenannten Laspeyre-Index gemessen worden. Das ist ein allgemein anerkanntes Verfahren zur Inflationsmessung. Und dabei wird vor allen Dingen der Warenkorb der privaten Haushalte, der liegt ja der Preismessung zugrunde, dieser Warenkorb wird für eine längere Zeit konstant gehalten. Also die Anteile der Warengruppen am Ausgabeverhalten wird exakt jedes Jahr gleich genommen. Der Grund dafür liegt darin, dass ja nur Preisveränderungen, aber nicht Veränderungen im Verbrauchsverhalten, also bei den Warengewichten, als Inflation gemessen werden sollen. Die Inflation soll ja nur die reinen Preisänderungen wiedergeben, und deswegen hält man eben die Anteile am Warenkorb eine ganze Weile lang stabil. Und nach einer längeren Zeit ist dann dieser Warenkorb tatsächlich veraltet. Dann haben sich die Verbrauchsgewohnheiten geändert. Die Leute kaufen andere Dinge und die Konsumwirklichkeit wird dann nicht mehr wiedergespiegelt. Und dann wird eben nach einer gewissen Zeit, und das sind 5 Jahre, dann wird eben nach 5 Jahren dann diese Gewichte werden angepasst. Die werden angepasst aufgrund davon jeweils immer aktuellen Verbrauchsumfragen des Statistischen Bundesamtes. Die fragen dann die Leute, was sie denn so kaufen. Und das wird eben alle 5 Jahre dann aktualisiert. Und wenn diese Aktualisierung stattfindet, dann wird diese neue Gewichtung eben auch rückwirkend dann für die letzten 5 Jahre auf die letzten Zahlen angewendet. Die neuen Gewichte werden dann eben auch rückwärtig verwendet. Die Reihe wird also, wie man sagt, revidiert. Und dabei ergibt sich immer, dass die bisherigen Inflationsraten aus den letzten Jahren tendenziell ein bisschen zu hoch ausgewiesen worden sind. Das liegt eben daran, dass die Verbraucher mit der Zeit, wenn bestimmte Dinge im Warenkorb einfach teurer geworden ist, ob das Benzin ist oder ob das andere Dinge sind, dann wenden sich die Verbraucher mit der Zeit von diesen stark verteuerten Waren ab und weichen aus auf andere Güter. Ob das ähnliche Güter sind oder ganz andere Dinge, dass man eben die teuren Sachen einfach gar nicht mehr konsumiert. Das gibt's beides. Aber das Gewicht eben gerade der teuren Verbrauchsgüter sinkt mit der Zeit ab. Und das ist der Grund, warum wir in der Inflation eigentlich immer ein bisschen zu viel messen an Inflation, wenn man die Verbrauchsgewohnheiten berücksichtigen würde. Ja, das steckt hinter dieser turnusgemäßen Anpassung. Die findet, wie gesagt, ganz regelmäßig statt und hat schon noch jetzt stattgefunden. Das ist natürlich jetzt eine ungünstige Zeit. Der Turnus war fällig. Aber jetzt sieht es natürlich aus, als würde man die Zahlen politisch nach unten bringen wollen. Außerdem war das Basisjahr, das neue Jahr, wo die neuen Ausgabegewichte gelten, das Jahr 2020. Auch turnusgemäß, nach 2015 kam 2020 als Basisjahr. Und 2020 weiß jeder, wir hatten die Pandemie, wir hatten gar keine Möglichkeiten, Dienstleistungen zu konsumieren. Das heißt also, der Warenkorb war völlig verzerrt. Und das hat das Bundesamt tatsächlich mit einer pragmatischen Maßnahme ausgeglichen. Die haben gesagt, naja, dann nehmen wir nicht die Gewichte aus 2020, sondern einen Durchschnitt der Ausgabengewichte von 2019 bis 2021, ja, wo das vielleicht ein bisschen abgemildert worden ist. Trotzdem kann man nicht glücklich sein mit dieser Umbasierung, weil die Jahre 2021 eben sehr, sehr besondere Konsumjahre darstellen und man muss wahrscheinlich bis zur nächsten Umbasierung warten, die dann wieder normalere und bessere Zahlen, also im Sinne von Abgreifen der wirklichen Inflation, hervorbringt. Das ist jahrzehntelange Praxis, in Deutschland zumindest, und dagegen ist eigentlich überhaupt nichts einzuwenden. Ganz wichtig, glaube ich, ist, es ist keine politisch gewollte Manipulation, sondern das gehört zu diesem Verfahren dazu seit 50 Jahren. Wenn man allerdings Kritik äußern darf, dann muss man das daran tun, dass die offizielle Preismessung, wie sie die Europäische Zentralbank macht seit Einführung des Euro, beziehungsweise wie sie in Europa vereinbart ist seit Einführung des Euro. Die Europäische Zentralbank macht es ja nicht, aber sie hat auf andere Preisindizes hingedrungen. Das ist nicht mehr dieser Laspeyre-Index, sondern das ist ein anderer Preisindex, der auch für Deutschland berechnet wird, der harmonisierte Verbraucherpreisindex, der HVPI. Und der wird ermittelt durch das Statistische Amt in Luxemburg, das Europäische Statistikamt. Und es ist ein bisschen Traditionsbewusstsein, dass das Bundesamt eben immer noch den alten Index mitberechnet. Und der wird eben in Deutschland rauf und runter diskutiert, obwohl der eigentlich für die EZB wichtige Index der HVPI ist. Und man sollte vielleicht diese ganze Debatte rund um den nationalen Preisindex mit seinen Eigenschaften vielleicht ein bisschen runterdimmen und sich an die Zahlen halten, die in der Währungsunion in allen europäischen Mitgliedsländern eben maßgeblich sind. Das ist der harmonisierte Verbraucherpreisindex. Der tickt ein bisschen anders. Das ist kein Laspeyre-Index. Man kann Inflation eben auch anders messen. Und der HVPI misst sie etwas anders. Nicht viel schlechter. Aber dann kommt man um diese doppelten Inflationszahlen, die wir in Deutschland gerade haben, herum, weil das schadet der Glaubwürdigkeit. Im Sinne der Transparenz sollte man nicht mit zu vielen Inflationskonzepten hantieren, denn das schadet am Ende der Glaubwürdigkeit der Inflationsmessung generell. Und das erleben wir, glaube ich, gerade wieder par excellence.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Die vielen verschiedenen Preisindizes, die wir da haben, wie gesagt, in den Shownotes finden Sie nochmal einen interessanten Link dazu. Werfen wir aber auch nochmal einen Blick auf den aktuellen Stand an den Märkten. Wie sieht es denn aus bei der Marktsituation? Bei den Aktien scheint ja eher so ein Seitwärtsmarkt unterwegs zu sein. Wir haben zwar schon wieder ganz gute Niveaus erreicht, aber so richtig vorwärts geht es aktuell tatsächlich da ja auch nicht. Und aktuell haben wir auch ein großes Comeback, nämlich Die Tech-Werte kommen wieder zurück. Die haben ja letztes Jahr unglaublich gelitten und holen jetzt langsam wieder auf. Dr. Kader, wie sieht es denn aus an den Aktienmärkten derzeit? Woher kommt diese leichte Seitwärtsbewegung, die wir da aktuell sehen?
Ja, wir haben ja erstmal einen Anstieg gesehen, einen ganz starken Anstieg aufs letzte Jahr um mehr als 30%, in diesem Jahr 12%. Und jetzt in der Tat eine Seitwärtsbewegung. Da ist viel Erleichterung über die stabile Konjunktur drin. Da ist also mit diesen Ängsten, die man um die Konjunktur hatte, vor dem Hintergrund Energie, Geopolitik, da ist viel Negatives eingepreist worden, was jetzt wieder rausgegangen ist. Aber unserer Meinung nach auch ein bisschen zu viel jetzt schon wieder an Fantasie drin, denn die Märkte haben doch lange damit spekuliert, dass die Zinsen gleich wieder sinken, weil die Inflation jetzt zurückkommt, und das ist unserer Meinung nach nicht der Fall. Und es ist sehr interessant, in den letzten Wochen, 2-3 Wochen, haben an den Anleihemärkten die Erwartungen deutlich korrigiert. Da sind jegliche Zinssenkungen aus den Erwartungen herausgenommen worden. Die Notenbanken haben auch nochmal ganz klar gesagt, was Sache ist, nämlich dass man mitnichten damit rechnen kann, dass die Zinsen gleich wieder runtergehen. Im Gegenteil, dass es noch weiter nach oben gehen muss. Also die Anleihenmärkte haben das verstanden, aber die Aktienmärkte hat es überhaupt nicht tangiert. Das ist ein bisschen seltsam, ist bemerkenswert, aber es fehlt ein wenig die Fantasie, da auch noch weiteren Treibstoff zu sehen. Und deswegen ist, glaube ich, der Begriff Seitwärtsbewegung in den Aktienmärkten wahrscheinlich für die kommenden Monate ganz treffend. Wahrscheinlich allerdings mit größeren Wellenbewegungen. Wir können uns eben auch vorstellen, dass auch die Aktienmärkte jetzt mal zur Kenntnis nehmen, dass die Zinsen eben hoch bleiben und dass es dann vielleicht auch eine Korrektur gibt. Aber das hindert uns nicht daran, den grundsätzlich konstruktiven Ausblick für die Aktienrichtung nächstes Jahr, übernächstes Jahr beizubehalten. Wir haben aber jetzt schon ein bisschen Vorschusslorbeeren ausreichend verteilt, denke ich.
Dann biegen wir mal für heute auf die Zielgerade ein. Der eine oder die andere hat es vielleicht gemerkt, dass sich heute die Sendung etwas anders angehört hat, denn wir waren heute das erste Mal per Internet verbunden und haben eine sogenannte Remote-Aufnahme gemacht. Das heißt, wir waren nicht zusammen im Studio. Das vielleicht noch als Erklärung, falls sich die Tonqualität etwas anders anhören sollte. Zum Abschluss wie immer noch der Hinweis, dass Sie uns gerne Fragen und Themenwünsche zukommen lassen können. Sie finden uns unter anderem auch auf den gängigen Social-Media-Plattformen. Dort finden Sie auch regelmäßig Posts kurz vor oder kurz nach den Folgen. Also sowohl auf LinkedIn, aber auch auf Facebook, auf Twitter und auch auf Instagram. Dort können Sie natürlich auch einen Kommentar hinterlassen. Das kriegen wir dann auch mit. Wenn Sie uns aber eine klassische E-Mail schreiben wollen, dann freuen wir uns auch. Schreiben Sie die einfach ganz formlos an podcast@dk.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen bei iTunes, oder es gibt auch noch ein paar andere Plattformen, auf denen man Podcast bewerten kann. Auch da können Sie gerne einen Kommentar oder zumindest eine Bewertung hinterlassen. Ansonsten war es das für heute. Wir machen für heute zu, wünschen Ihnen einen guten Tag, schönen Abend oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann Sie uns hören. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.